Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, im vergangenen Wintersemester hat die Hochschule für Erziehung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität ein Kolloquium durchgeführt, das unter das Thema gestellt war Gewissen und Gewalt und an dem eine größere Anzahl von Professoren und Studenten teilnahmen. Der unmittelbare Anlass dieses Kolloquiums war der Auschwitz-Prozess und wir versuchten gemeinsam einmal einige Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, zum Verständnis zu bringen, die Frage nach der Schuld und Verantwortbarkeit des Menschen zum Beispiel, wohl aber auch die Fragen nach den allgemeinen geschichtlichen und gesellschaftlichen Umständen, aufgrund derer der Nationalsozialismus zur Macht gekommen ist. Und wir wollen heute einige wenige Probleme dieses Kolloquiums noch einmal in einem kleinen Kreise aufnehmen. Ich darf vielleicht zunächst einmal die Teilnehmer dieses Kolloquiums vorstellen. Neben mir Herr Professor Simonsohn, Professor für Sozialpädagogik an der Hochschule für Erziehung, Fräulein Cecilie Hoffmann, Studentin der Pädagogik, Herr Herbert Kopf, Student der Pädagogik und Herr Walter Loos, ebenfalls Student der Pädagogik an der Hochschule für Erziehung. Vielleicht sollten wir zunächst einmal damit beginnen, uns die Frage zu stellen, ob Gewissen und Gewalt überhaupt Begriffe sind, die uns eine Orientierung an die Hand geben im Hinblick auf die Geschehnisse der jüngeren deutschen Geschichte. Herr Loos, Sie haben sich gemeldet, wenn Sie vielleicht einmal beginnen würden.
Zum Gewissensbegriff möchte ich zunächst einiges weniges sagen. Und zwar bezeichnet das Wort zunächst einfach die Tatsache des Mitwissens um unser eigenes Verhalten. Ich würde das also kurz nennen, das ist eine gewisse Selbsterfahrung. Oder besser noch ausgedrückt, kürzer formuliert, Gewissen ist gesellschaftlich bedingt.
Wenn das Gewissen gesellschaftlich bedingt ist, steckt darin nicht eine sehr starke Möglichkeit, den Gewissensbegriff überhaupt zu relativieren. Ich meine, man müsste sich ja die Frage stellen, ob es nicht dort gewisse objektive Maßstäbe gibt, die dem Menschen einen Halt geben. Denn der Nationalsozialismus ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen und hat im gewissen Sinne auch einen Reflex im menschlichen Gewissen gefunden. Wird dadurch nicht dieser Begriff völlig relativiert?
Wir kommen damit auf die Frage, ob es nicht allgemeine Grundsätze gibt, die im Laufe der Geschichte sich die Menschheit erarbeitet hat und in denen sich der Fortschritt der Menschheit erst dokumentiert.
Ich würde hier noch einwenden, dass obwohl ich anerkenne, dass es objektive Normen geben kann und geben muss, dass es doch Situationen gibt, in denen Menschen gegen diese Normen sich verhalten und wir das nicht unbedingt gewissenlos nennen würden. So zum Beispiel der Tyrannenmord.
Ja, ich würde nun fragen, ob man nicht bei dieser Erörterung des Gewissensbegriffes an sich wieder zwei Dinge auseinanderhalten muss. Zum einen ist es jeder Gewissensbereich, der den Menschen zu einer individuellen Stellung veranlasst, der im Grunde genommen eine Instanz im Einzelnen darstellt. Und diese Instanz wird also nun Grundlage sein seines ethischen Handelns und der Bereich, innerhalb dessen nun die ethischen Normen umgesetzt werden in Handlung. Das Zweite wäre aber nun die Vermittlung dieser Normen. Und hier möchte ich also Herrn Loos vollkommen zustimmen, dass hier eigentlich das Problem ist. Inwieweit sind diese menschlichen Normen nicht gesellschaftlich vermittelt?
Ich meine, wenn ich dazu noch etwas sagen darf, es ist ganz sicher, dass Gewissensentscheidungen gesellschaftlich vermittelt sind. Worauf es mir nur ankommt, im Gegensatz zu einer allzu stark soziologisch bedingten Auffassung des Gewissens, ist das, was bereits durch Herrn Simonsohn hier angedeutet worden ist, dass es doch gewisse Kriterien der Menschenwürde gibt, die sich eigentlich in der Kulturmenschheit, der europäischen und außereuropäischen Kulturmenschheit wiederfinden. Zum Beispiel die einfache Tötung eines Menschen oder die Festlegung eines Menschen auf seine Abstammung und damit seine endgültige Einordnung, wertmäßige Einordnung in der Gesellschaft, würde ich meinen, widersprechen doch Normen, die wir geschichtlich aufweisen können. Ich denke an das großartige Bild Rembrandts in der Pinakothek in München, wo Gott dem Abraham in den Arm fällt, als er den Isaak opfern will. Das ist doch so ein Moment, ja?
Dabei möchte ich aber doch wiederum betonen, dass sich bei diesem Gewissen nicht irgend um eine fremde Instanz handelt, sondern um eine in uns selber liegende Möglichkeit und Fähigkeit zu entscheiden. Ich glaube, das sollten wir doch betonen.
Gut, ich glaube, das ist nicht zu leugnen, aber wie ist es mit der Frage nach der Gewalt?
Ja, hier wird die Frage überhaupt schwierig, denn hier handelt es sich um die Konkretisierung aller Gewissensentscheidungen, aller Normen. Und da muss man wirklich fragen, inwieweit nicht jede Gewissensentscheidung sich politisch manifestieren muss und inwieweit nicht hier Grenzen gesetzt sind, wie weit sie durch Macht realisiert werden und inwieweit sie dann nachher leicht in Gewaltaktionen umschlagen können.
An dieser Stelle möchte ich aber einfügen, dass Gewalt durchaus formale Grundlagen haben kann und trotzdem von uns nicht akzeptiert wird. Also obwohl sie formal juristische Grundlagen hat, können wir sie nicht anerkennen. Und dass doch die Machtausübung an gewisse ethische Normen gebunden sein muss.
Das scheint mir sehr bedeutend zu sein. Das heißt, der Unterschied zwischen Macht und Gewalt ist also nicht einfach der Unterschied eines Systems ohne Rechtsgrund und eines Systems mit Rechtsgrund, sondern man kann Gewalt also durchaus auch ausüben, indem man sich einen Rechtsgrund dafür schafft.
Ja, der Grundsatz aber, der dazu führt, dass man sagt, Gesetz ist Gesetz, läuft letzten Endes darauf hinaus, dass man sagt, wo Macht ist, ist Recht. Und wir müssen uns deshalb die Frage vorlegen, gibt es Grenzen, in denen sich die Macht des Rechtes bedienen darf?
Ich glaube schon, dass es solche Rechte gibt, und zwar in diesem Augenblick, in dem die wirklich persönliche Freiheit des Einzelnen, dass die Würde des Menschen eingegrenzt und eingeschränkt werden, in dem Augenblick kann man gewisserweise von einer Überschreitung der Macht und würde also sagen, von Gewalt sprechen.
Das handelt sich also praktisch dabei um die Grundrechte, wie sie in unserem Grundgesetz enthalten sind und wie sie in den Verfassungen eigentlich aller Kulturvölker vorkommen.
Ja, Herr Simonson, hier taucht die Frage auf, ich meine gerade im Hinblick auf den Auschwitz-Prozess, der persönlichen Verantwortlichmachung des Menschen, also unter den Bedingungen eines bestimmten Systems. Wie weit konnte er das Unrecht, das er zu tun hatte oder das er tun wollte, erkennen, als Unrecht erkennen, wie weit kann er verantwortlich gemacht werden? Wo sind dort in seiner konkreten Situation die Möglichkeiten gewesen, sich der Gewalt zu entziehen? Eine Frage, die jedoch heute sehr vielfach aufgeworfen wird.
Vielleicht sollte man jetzt noch fragen, inwieweit nicht diese Gewaltanwendung, selbst wenn sie sich auf rechtlicher Basis abspielt, inwieweit das nicht doch wieder im Grunde genommen an der Frage des Gewissens vorbeigeht. Denn ich würde doch sagen, dass es hier sich sehr leicht um Legalität handeln kann. Um eine entsprechend diesen juristischen Normen, den gesetzten juristischen Normen, gemäß, aber dennoch keine echte Gewissensentscheidung. Ja, auch unsere höchsten Gerichte gehen in Deutschland davon aus, dass Recht nicht nur das ist, was sich einfach in Form des Gesetzes dokumentiert, sondern dass es gewisse Rechtsgrundgedanken gibt, die das Gesetz nicht verletzen darf, ohne dass es zu Unrecht wird. Es gibt heute allen Kulturvölkern gemeinsame Rechtsüberzeugungen, die durch kein Gesetz und durch keinen staatlichen Befehl angetastet werden dürfen. Sie sind schlechthin Unrecht.
Ja, ich glaube, wir hatten ja vorhin aufgrund dieser Menschenwürde darauf schon hingewiesen und sollten uns doch noch mehr jetzt dieser Frage des konkreten Bezuges der Auschwitz-Prozesse zuwenden, inwieweit da der Einzelne haftbar zu machen ist oder inwieweit er sich berufen kann auf gewisse überstaatliche Normen, die es meines Erachtens allerdings nicht gibt.
Das müsste meines Erachtens gerade die Lehre dieses Prozesses sein. Die Angeklagten berufen sich ja im Allgemeinen darauf, dass sie ihrem Gewissen nicht folgen konnten, weil sie erzogen waren, Befehlen zu folgen. Ich glaube, das kam am deutlichsten zum Ausdruck, als Eichmann sagte, für ihn war Eidbruch das schlimmste Verbrechen. Und das ist die alte Auffassung, die nicht nur sagt, Gesetz ist Gesetz, sondern dann auch dazu kommt, Befehl ist Befehl.
Ja, ich glaube, hier kommen wir wieder in eine neue Problematik hinein, nämlich in die der erzieherischen Vermittlung dieser Normen und der ganzen Abhängigkeit von der erzieherischen Situation der damaligen Zeit.
Wenn man sich also nun mal die Angeklagten im Ausschlussprozess genauer anschaut, dann sieht man, dass von den 21 Angeklagten 5 1933 noch minderjährig war ich und soviel ich weiß, auch eine ganze Reihe, die 22, 23 Jahre alt waren. Wie weit muss man hier erzieherische Maßnahmen und erzieherische Einflüsse, Manipulationen der damaligen Zeit, nicht auch sehr stark dafür verantwortlich machen?
Ich würde Folgendes sagen, wenn ich da ganz kurz eine Bemerkung machen darf. So sehe ich also an der Forderung nach der Haftbarmachung und der Verschuldung des Einzelnen festhalte, so glaube ich, dass auch für den Auschwitz-Prozess gilt, was für jede andere strafrechtliche Verfahrensweise gilt, dass man neben dieser Einzelverantwortung die gesellschaftlichen Umstände mit in Betracht ziehen muss. Sonst kann leicht eine Situation entstehen, dass gerade die Millionen, die indirekt mitschuldig geworden sind, ihre Schuld jetzt auf diesen oder jenen hin projizieren. Wir müssten also doch ein wenig sagen, wie ist das denn möglich gewesen?
Ich glaube, wir müssten dabei unterscheiden zwischen der juristischen Verantwortlichkeit und der moralischen Verantwortlichkeit.
Ja, jetzt möchte ich da wirklich sagen, das ist auch ein neuer echter Entscheidungspunkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Reaktion dieser Zeit. Es gibt die eine Möglichkeit, dass man dieses juristische Minimum, was dem heutigen Grundgesetz gemäß heute verlangt werden kann, dass man dieses Minimum erfüllt, und es gibt vielleicht die andere Möglichkeit, und das halte ich für wichtiger, dass man sich in ein gewisses persönliches, existenzielles Risiko begibt und nun wirklich für seine Tat einsteht und über dieses juristisch fundierte Minimum hinaus handelt. Dass man versucht, die politischen Geschehnisse zu ändern und die Rechtsgrundlage auch zu verändern.
Würden Sie aber meinen, Herr Kopf, dass man diese praktisch maximalen Forderungen an jeden Menschen stellen kann? Oder setzt diese Forderung nicht gewisse letzte Bindungen voraus? Ist jetzt egal, ob das im Christentum oder sonst in irgendeiner Weltanschauung besteht?
Dazu eine ähnliche Frage, die mir da aufkommt. Wird der sittliche Wert eines Menschen erst dann beginnen können, wo derjenige Mensch bereit ist, eventuell auch für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben? Würden Sie so weit gehen?
Ich würde sagen, der sittliche Wert, der sitzt tiefer, der sitzt da, wo die wirkliche ethische Entscheidung gefällt wurde, wo ich diese ethische Grundlage gewonnen habe, aus weltanschaulicher Wurzel, aus christlicher oder sei es aus anderer weltanschaulicher Wurzel. Aber die Entscheidung ist nachher, und das würde ich doch sagen, ist wirklich diese Überzeugungen umzusetzen, auch in politischer Realität.
Ja, aber man darf doch vielleicht im Hinblick auf die Millionenmassen von Menschen auch einmal von der anderen Seite ausgehen. So sehr ich zustimme, dass nur ein Mensch, der von sehr starken letzten Überzeugungen getragen ist, sein Leben riskieren wird. Aber hätten die Angeklagten das unterlassen können, was sie getan haben, auf irgendeine Weise?
Ja, also der Begriff der juristischen Verantwortlichkeit ist ja viel enger. Er geht davon aus, dass Menschen keine Helden sind, dass sie nicht ethisch überfordert werden dürfen. Aber unsere Rechtsordnung kennt doch gewisse Minimalanforderungen, die niemand verletzen darf, ohne sich auch im juristischen Sinne schuldig zu machen. Jedenfalls kennt unser Strafrecht nicht und kannte es auch zur Zeit des Nationalsozialismus nicht den Gedanken, dass der blinde Gehorsam ein Entschuldigungsgrund sei. Würde dies anerkannt, so würden alle Grundlagen der Verantwortlichkeit des Menschen als Person überhaupt aufgehoben werden.
Ich würde doch sagen, dass die juristischen Minimalanforderungen durchaus bestehen und zu Recht bestehen, aber das nationalsozialistische Regime hat sich meines Erachtens ganz wesentlich auf die Erfüllung dieser juristischen Minimalanforderungen gestützt. Es hat selbst eigene Gesetze geschaffen, denen zu entsprechen legal war und denen zu entsprechen im Grunde genommen ein Mithelfen an der Existenz dieses Regimes bedeutete. Diese juristische Auffassung und diese Handlung nach Minimalanforderungen hat meines Erachtens sehr stark zur Stabilisierung dieses Systems sogar beigetragen.
Schön und gut, aber ich möchte doch einmal auf die Frage der pädagogischen Vermittlung dieses ganzen Problemkreises kommen. Wenn wir also der Meinung sind, dass wir mit gewissen Unterschieden an der Haftbarmachung des Einzelnen festhalten, dann wäre die zweite Frage, welche gesellschaftlichen Kräfte haben den Einzelnen mit zu diesen Taten geführt und vor allen Dingen, in welcher Weise bleibt die Behandlung dieser gesellschaftlichen Kräfte für den heutigen Lehrer aktuell und für die heutige Schule aktuell, oder ist das deutsche Geschichte?
Ja, ein wesentliches Kriterium der damaligen Zeit und dieser damaligen Voraussetzungen, gesellschaftlichen Voraussetzungen und pädagogischen Voraussetzungen dürfte wohl sein, dieses ganze Autoritätsgefüge, das in Deutschland ganz besonders stark verhaftet war und verbreitet war und auf dem nun auch der Nationalsozialismus fundierte, indem er nun beispielsweise den ganzen Beamtenapparat und die Verwaltung übernahm und für seine Dienste nun einsetzen
konnte. Fräulein Hoffmann, Sie wollten dazu etwas sagen?
Ich würde sagen, dass zu diesem starken Autoritätsdenken noch hinzukam, dass man sich der Klischees bediente, dass man ein starkes Freund-Feind-Denken entwickelte und somit eben dieses Autoritätsdenken noch stützte und eben Politik vereinfachte.
Aha, Sie meinen also, dass eine kritische Bewusstwerdung etwa der Schüler ja auch dieses Autoritätssystem möglicherweise mit in Frage gestellt hätte und man eben darauf verzichtete. Herr Simonsson, Sie haben sich zu Wort gemeldet.
Ich glaube, dass damit gerade die Verantwortung der Intelligenz und auch der Pädagogen angesprochen wird. Und ich möchte sagen, dass die Schuld keineswegs nur die trifft, die die Taten ausgeführt haben, sondern diejenigen, die ihnen die politische Berechtigung und das gute Gewissen dazu eingeflößt haben. Und hier hat die ganze Bildungsschicht mit der Verherrlichung des Nationalismus, mit ihrem überspannten romantischen Idealismus erheblich dazu beigetragen, diese Kluft zwischen den theoretisch bejahten moralischen Grundsätzen und der politischen Praxis zu schaffen. Die ganze Sphäre des Irrationalismus, der darin nicht darin besteht, das Irrationale in den Griff zu bekommen und rational verständlich zu machen und damit beherrschen zu lernen, sondern der ganze Antirationalismus, der hier gepredigt worden ist, das ist eine der geistigen Wurzeln, die zur Vorbereitung des Verbrechens geführt haben.
Vielleicht sollte man dabei gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese gewisse skeptische Haltung der politischen Realität gegenüber auf der anderen Seite sehr leicht auch zu extremen Handlungen führt, dass man also auf der einen Seite sich auf den Elfenbeinthron des Philosophen setzt und ja nicht in politische Realitäten nun eingreifen will und auf der anderen Seite, wenn es um Realitäten geht, sehr leicht geneigt ist, in diesem Freund-Feind-Denken aufzugehen und ganz spontan zu reagieren.
Genau das meine ich. Wenn ich da auch Herrn Simonsson noch recht geben darf, dass unsere sogenannte Intelligenz oder die sogenannten Intellektuellen auch im Dritten Reich in dieser Weise versagt haben. Und ich möchte es ganz scharf so ausdrücken. Denn immerhin hätten Sie doch die Möglichkeit gehabt, hier aufgrund Ihres Verständnisses von der historischen Situation eingreifen zu müssen und warnend Ihre Stimme zu erheben. Würden Sie mir da zustimmen?
Ja, ich würde sogar sagen, dass die moralische Verantwortlichkeit für die Verbrechen bei diesen Schichten, die gewusst haben oder wissen konnten und wissen mussten, viel größer ist als bei den kleinen Kreaturen, die diese verbrecherischen Taten ausgeführt haben.
Herr Simonsson, ich möchte hier doch etwas sagen zur Verteidigung der deutschen Intelligenz. Sicherlich ist richtig, dass sie sehr oft losgelöst von den realen Aufgaben des Tages gelebt hat. Aber gerade angesichts des Versuches, heute die Intellektuellen wieder in Diskreditierung zu bringen, meine ich, dass die bedeutenden Vertreter der deutschen Literatur etwa als Beispiel praktisch geschlossen bereits vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus diesen bekämpft haben, fast alle ausgewandert sind oder geschwiegen haben, soweit man an die erstrangigen Vertreter denkt. Dass es also doch auch eine andere Seite des deutschen Geistes gibt, der eigentlich auch Rechnung getragen werden muss.
Aber gerade diese bedeutenden Vertreter des deutschen Geistes, die nun emigriert sind, die neigen natürlich auch sehr leicht dazu, in Resignation nun aufzugehen, angesichts der Erfahrungen, die sie nun mitmachen mussten. Und ich glaube, dass man gerade heute konstatieren muss, dass diese geistige Bildungsschicht genauso oder in kaum veränderter Weise, wie es damals der Fall war, politisch abstinent ist.
Ich will nicht sagen politisch abstinent, aber ihr wird eine positive Mitarbeit oftmals ein wenig schwierig gemacht, oder würden Sie das bezweifeln?
Ja, die Mitarbeit, aber es ist eben jetzt die Frage, inwieweit was nun Sekundärerscheinung ist und was nun Primärerscheinung ist. Die Mitarbeit wird erschwert von der gesellschaftlichen Situation hier, von den gewissen Vorurteilen, die man auch gegenüber Intellektuellen nun entwickelt. Und auf der anderen Seite ist natürlich als Konsequenz daraus oder vielleicht als Primärerscheinung ist schlecht zu klären.
Schön, lassen wir mal die Intellektuellen, aber ich meine, es gibt ja auch noch andere Ursachen des Ganzen. Also einerseits die Autoritätsgesellschaft, ein gewisses Versagen der deutschen Intelligenz, nicht bestreitbar. Herr Loos, ich glaube, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Welche anderen Ursachen, die für uns heute noch eine Bedeutung haben?
Ich würde sicherlich da vor allen Dingen das nationale Element hineinbringen. Herr Simonsson hat es vorhin schon angesprochen. Aber mir scheint doch darin eine sehr starke Komponente zu liegen, die im deutschen Volk angelegt ist. Zumal nach dem...
Angelegt?
Ja.
Ist das so eine Erbtheorie oder...
Ich möchte es insoweit angelegt nennen, aufgrund des Versailler Vertrages. Von da ab würde ich es angelegt nennen. Und hier hat gerade der Nationalsozialismus eingehakt und vermeinte, hier ungeheilte nationale Wunden wieder schließen zu müssen. Und ich würde sagen, dass das wirklich auf fruchtbaren Boden fiel.
Wenn Sie sagen, dass es angelegt ist im deutschen Volk, ja, dann wäre es praktisch unmöglich, eine ähnliche Situation natürlich in anderer Art, in anderer Auswirkung heute zu vermeiden.
Ich glaube, Herr Loos meint doch, dass sie unter ganz bestimmten geschichtlichen Voraussetzungen eben wirksam geworden ist. Aber ich stelle mal die Frage, gibt es das denn heute noch? Es wird auch allgemein gesagt, die völlige Abwesenheit jedes Nationalismus kennzeichnet die gegenwärtige Situation.
Ich glaube, dass gerade das völlige Verschweigen heute des nationalen Problems eine Rückzug einer Gefahr bedeutet. Denn wenn das Problem des Nationalismus echt erkannt ist, kann es durchaus mit der Bejahung nationaler Werte verbunden sein. Wenn diese nationalen Werte nicht im Widerspruch stehen zu den allgemeinmenschlichen Werten, kann jede Nation ihr eigenes dazu beitragen. Und gerade die Flucht heute in irgendwelche übernationalen Ideen ist nur allzu oft eine Verdrängung des im Grunde noch vorhandenen Nationalismus.
Gut, welche pädagogischen Konsequenzen ergeben sich aus dem Ganzen? Was ist denn nun im Raum unserer Volksschule vor allem, aber unseres Schulwesens im Allgemeinen möglich? Was könnten wir vernünftigerweise tun?
Wenn ich jetzt wieder mal auf das Autoritätsgefüge zu sprechen komme, dann hat sich also nach 1945 gezeigt, dass der politische Zusammenbruch auch im Wesentlichen ein kultureller war. Dass man nun versuchte, gerade im Bereich der Schule, im Bereich der Pädagogik, neue Prinzipien durchzubringen und in der Schule zu realisieren. Man versuchte, das Autoritätsgefüge nun einmal abzuschaffen dadurch, dass man in der Schule partnerschaftliche Prinzipien und im Unterricht gruppenunterrichtliche Prinzipien nun zu realisieren trachtete.
Ja, Herr Kopf, würden Sie das als negative Zeichen oder als Umschlag ins Negative werden?
Ich würde das als ein sehr positives Zeichen werden. Ich würde es aber als negativ da werten, wo man versucht, beispielsweise jetzt Gruppenunterricht um ihrer selbst willen und um jeden Preis durchzuführen und wo man versucht, partnerschaftliches Verkehren um jeden Preis nun zu realisieren. Denn da kommen wir, und das sehe ich als wesentliche Gefahr, sehr leicht wieder in eine gewisse romantische Haltung hinein, innerhalb deren man glaubt, durch diese mitmenschlichen Beziehungen, die in der Schule gepflegt werden, wie es etwa Kerschensteiner versucht, in eine Idealisierung der politischen Verhältnisse, dass man dadurch glaubte, die Gesellschaft verändern zu können.
Was meinen Sie, Frau Hoffmann?
Sie sagten, die Gesellschaft verändern zu können und ein gewisses partnerschaftliches Moment hineinzubringen. Aber wie soll das alles möglich sein, wenn man von Voraussetzungen ausgeht, die der heutigen Zeit gar nicht angemessen sind? Wenn ich mir zum Beispiel unsere heutigen Schulbücher ansehe, in denen diese Romantisierung des Lebens ja geradezu blüht. Ich weiß, es gibt zum Beispiel sehr wenige Bücher, in denen nicht mindestens ein Bild von einem pflügenden Bauern zu finden ist. Und in dieser Art, dann wäre es für uns vor allem wichtig, Schulbücher mal zu untersuchen auf diese Dinge und dagegen.
Meiner Ansicht nach eine ganz außerordentlich wesentliche Aufgabe.
Ja, die Schule ist leider auch dort, wo sie glaubt, sich neuer Methoden zu bedienen, doch im Grunde von der Wirklichkeit dann oft entfernt und versucht sogar, diese zu verschleiern. Ich will nicht bezweifeln, dass die partnerschaftliche Erziehungsform eine sehr wesentliche Sache ist, um das Autoritätsgefüge vom pädagogischen Standpunkt her aus aufzulockern. Aber es darf und nicht dazu führen, dass man verschleiert, dass die Machtverhältnisse doch im Grunde ganz anders sind.
Das heißt also die Notwendigkeit einer kritischen und analytischen Bewusstseinsbildung. Wenn ich hier ein Beispiel kurz sagen darf, Herr von Hassel, unser Verteidigungsminister, hat anlässlich des 20. Juli gesagt, dieses würde sich nie wiederholen. Gewiss wird es sich nie so wiederholen, wie es war. Aber wenn in verwandelter Gestalt neues Unrecht kommt, dann muss man dem Menschen die Fähigkeit geben, es zu erkennen. Und das kann man nur über die Entwicklung seines Erkenntnisvermögens, seines rationalen und analytischen Vermögens.
Das heißt, dass wir Intellekt und Gewissen stärken müssen, damit sie nicht einer neuen Verführung unterliegen, dass sie sich gegen das Manipuliertwerden wenden. Und schließlich hat Jaspers in seiner Rede in der Paulskirche gesagt, wir dürfen nicht behaupten, dass die sogenannte freie Welt heute wirklich frei ist. Auch in ihr gibt es Machtverhältnisse, auch in ihr gibt es manipuliert werden.
Ich möchte vielleicht hier noch eins hinzufügen, ganz wesentlich neben einer solchen Bewusstseins neben einer solchen Entfaltung des Bewusstseins ist die Tatsache, dass der Lehrer, der ja der Einzige im Klassenraum ist, der der Erwachsenengesellschaft auch angehört und an dem die Erwachsenengesellschaft gemessen wird, sich selbst in den wesentlichen Fragen des gesellschaftlichen Lebens verbindlich macht. Denn er ist sozusagen konkrete Hoffnung für den Schüler, dadurch, dass er als Mensch ganz unmittelbar diese Hoffnung darstellt. Würden Sie damit auch übereinstimmen können?
Ich würde auch sagen, das war eigentlich das Ergebnis unseres Kolloquiums. Es kommt weniger darauf an, dass wir uns der Vergangenheit zuwenden, sondern dass wir für die Zukunft Erfahrungen ziehen. Die Frage stellen wir nicht nur, wie war das möglich, sondern wie verhalte ich mich in der Zukunft, damit so etwas nicht wieder möglich wird. Ich glaube, das ist die pädagogische Konsequenz, die Erziehung zu einem kritischen Bewusstsein und die Erziehung dazu, dass niemand mit seinem Gewissen abdanken kann und die Verantwortung irgendwelchen anderen Gewalten übertragen darf. Die ältere Generation kann sich von den Erbe der Vergangenheit sicherlich nicht mehr befreien. Aber für die Lehrer ist es außerordentlich wichtig, sie tragen mit einen Teil der Verantwortung, wie die künftige Generation aussieht. Sie müssen mitwirken, diese Wachheit des Gewissens zu erzeugen und den Menschen zu befähigen, in kritischen Situationen selbst zu denken und selbst seinem eigenen Gewissen entsprechend zu handeln.